Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
Jetzt sitze ich hier allein in der Garage 11. Der Frank sitzt im kleinen Freund und will nicht mal aussteigen. Upp, da hat er gehupt. Jetzt kommt der kleine Freund, ne? Das.
Der, hast du mich gemeint, David?
Ja. Der kleine Freund, ich weiß nicht, was Frank oder der kleine Freund versteht, aber gut, ich meine, wenn man in einem Haus mit Betten, die 1,60 lang sind, aufwächst, dann.
Genau.
Kannst du rausschneiden?
Kann ich nicht.
So, jetzt schon. Sitzen wir hier wieder, Samstagnachmittag oder Spätnachmittag.
Genau, ich hoffe, ihr habt die Pause gut verkraftet.
Ja, Frank war in Spanien und hat sich da alle möglichen Quatsch angeguckt, alle möglichen Autos und.
Guck mal, ist gleich wieder Quatsch.
Hat die Seele baumeln lassen.
Ist gleich wieder Quatsch.
Ja, gut, es ist ja ein Land aus bekannt, dass Frank ein anderes Qualitätsverständnis hat wie ich. Und warum sollte man sonst in Spanien sich Autos angucken?
Ja, nee, ist klar.
Ja, Frank und ich waren eingeladen zur Hamburg Rallye. Beziehungsweise ja doch Hamburg, Oldtimer Rallye Hamburg heißt es genau.
Genau.
Von dem Daniel Stender wird die veranstaltet. Der hat uns eingeladen, ob wir da nicht mitfahren wollen. Das ist total nett. Vielen Dank nochmal an der Stelle, Daniel. Das haben wir heute Morgen auch fleißig gemacht. Also wir sind da richtig mit Roadbook ausgestattet.
Um 6 Uhr aufgestanden, Leute.
6 Uhr aufgestanden.
Nachdem ich gestern ja erst um, weiß ich nicht, 19 Uhr gelandet bin, ja. War ich ziemlich gerädert, um 6 Uhr aufgestanden. Mein Navi hat mir dann angezeigt, dass ich von mir aus 57 Minuten fahre bis zum Start. Da habe ich mich schon gewundert, was da los ist, weil er mich tatsächlich übers Maschener Kreuz dahin geschickt hat. Ja, aber ihr werdet gleich erfahren, warum das so war. Ja, wir sind dann da eben früh aufgetaucht, das war auch super. Einige schöne Autos gesehen dort.
Ja, tolle Autos, muss schon sagen.
Also,
toller Buggy.
Ja.
Ganz witziger Metropolitan Nash. Sehr
ja,
cool.
Ja.
Der hat dem Frank sehr gut gefallen. Finde ich auch sehr lässig. Mit, ich glaube, Austin A40 Motor ist da drin. Ne?
Ja, für diejenigen, die jetzt damit nichts anfangen können, ihr müsst das tatsächlich mal googeln. Also ein Metropolitan Nash sieht in etwa so aus, als hätte man ihn direkt aus dem Kinderkarussell Räder verpasst und einen Motor und dann kann man damit fahren.
Ja.
Also es ist so ein, ich sag mal, zu heiß gewaschener Straßenkreuzer.
Das war die Idee auch, ne?
Ja. Und ist halt so ein Zweisitzer, sieht irgendwie phänomenal aus und man kann das Auto kaum glauben, weil es eben Stilelemente, die es eigentlich nur bei großen Fahrzeugen gibt, in einem kleinen Auto vereint.
Ja, und vor allen Dingen, die haben es geschafft, die Karosserie so zu verbreitern auf dem Austin-Fahrgestell, dass man dann die Räder voll verkleidet, und zwar vorne und hinten.
Ja.
Also vorne siehst du nur einen Teil von Rädern.
Ja.
Also
ja.
Wahrscheinlich ist der Lenkeinschlag auch ein bisschen begrenzt, aber ist schon schräg, das Ding. Ne?
Total schräg.
Tolles cool. Auto. Dann war da ein ganz toller Buggy dabei, ein lilaner.
Ja.
So eine Art Myers-Manx, wenn wir es mal so ausdrücken.
Genau.
Aber war cool, cooles Auto, also vom Style her sehr cool.
Also die üblichen Dinge, ne? 914er Porsche, 924er, 944er.
Ford Fiesta in Rotmetallic mit Glasrückleuchten, abgeklebten Scheinwerfern.
Ja, war so ein bisschen Norman-Style, ne?
Ja, sorry. Der hat ja nicht mal ein Hakenzeichen gehabt. Ich meine, ganz ernsthaft, was macht der auf einer Oldtimer-Rallye?
Ja, der war
das
tatsächlich.
Hab ich nicht verstanden.
Ja, der war aber auch tatsächlich ein bisschen schräg. Also für diejenigen, die jetzt sagen, wieso und so ein Fiesta in Top-Zustand, klar.
Wir posten ein Bild, Leute. Das ist.
Hast du ein Bild gemacht?
Ich habe ein Bild gemacht.
Ja, okay, cool.
Mit dem Besitzer. Das war ja eine Melange.
Ja, also das war.
Ganz
und,
ernsthaft.
Und es waren halt diese.
Der Wagen sah aus wie ein 250 Euro Kiesplatz Fiesta.
Ja, mit 7,50 Euro für 4 Radkappen. Diese Radkappen aus dem Baumarkt
da drauf. Genau.
Ja. Der war schon schräg.
War schon speziell. Also man könnte mal so eine Bad-Taste-Rallye machen, wo nur solche Autos mitfahren. Aber auf einer Oldtimer-Veranstaltung, sorry, hat das nichts zu suchen, finde ich.
Ja, der war, ja, Oldtimer passt da tatsächlich.
Nee. Nee. Heißt ja Oldtimer-Rallye Hamburg und nicht Bad-Taste-Rallye Hamburg.
Ja, ja.
Insgesamt tolles Starterfeld, relativ groß auch schon. Also
Ja.
Wahnsinn, wie der Daniel das da bewältigen will.
Ja, 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 das ist von der
Beim Start gibt es immer so eine Brötchenbude und einen heißen Kaffee, ne? Genau. Da ging es los. Die Strecke war ganz schön, die war auf der anderen Seite der Elbe, also es startete ja in Finkenwerder, genau, und ging dann so Richtung, ja, wie soll man das sagen, das endete wieder in York, mhm, zum Mittagessen, mhm, auf dem Obsthof. Und die Strecke war so eine Schleife, ich sage jetzt mal ganz grob, Richtung Süden, Richtung Sittensen und wieder zurück so.
Ne? Ja, und dann wieder Richtung durchs alte Start, Land durchs alte, großen Teil.
Genau.
Also, und wir hatten halt heute hier
tolle Strecke,
ein mega Wetter, das ist, muss ja man noch dazu sagen. Also wir hatten ja hier heute auch locker irgendwie 30 Grad. Ne?
30 Grad. Ja. Wir sind mit dem Mini gefahren, der hat zwar keine Klimaanlage, aber ein großes Faltdach und Scheiben auf und los geht's. Ne?
Das war
aber top. Hat echt Spaß gemacht. Ich finde das, also witzigerweise, wenn man so fährt mit dem Faltdach, bisschen Fahrtwind, ist doch gut auszuhalten. Ne?
Ja, überhaupt. Also da fehlt einem jetzt tatsächlich in dem Moment keine Klimaanlage. Man ist das nur eben bei modernen Autos gewohnt, gar nicht mehr gewohnt, das Fenster überhaupt runter zu machen.
Ja. Ne? Ich weiß gar nicht, bis man mal Volvo geht.
Ja, genau. Also genau, man sitzt da drin, ist alles. Und hier war es wirklich so, wir hatten nachher die Fenster offen, wir hatten das Faltdach auf, super angenehm, Auto hat super durchgehalten. Ich war ganz überrascht, weil also das Auto freut sich, ich meine, klar, ist ein Mini, ne, freut sich auf jeden Kreisverkehr, ne, ja, weil da ging er mal richtig durch. Der hat Jens auch immer, Jens ist auch auf dem Gas geblieben in der Kurve. Ja. Und das war schon cool, das ist ein cooles Fahrgefühl. Und insgesamt muss ich sagen, der ist komfortabler, als ich dachte. Also,
ja, durch den längeren Radstand beim Clubman, ne, diese 20 Zentimeter mehr Radstand. Das macht richtig was aus. Also das,
ja, und jetzt hatte
10 Zoll, ne?
Ja, ja, und jetzt hatte zum Glück so eine Weltklasse-App, weil das war also nach Fahren nach Roadbook. Und du hast ja diese tolle App, über der man eben dann entsprechend die Zeiten, wie man
Twinmaster-App.
Ja. Genau, kann man dann entsprechend auch immer wieder, ich sag mal, die Kilometer nullen. Das war sehr, sehr praktisch, weil das Auto eben auch keinen Tageskilometerzähler hat.
Nö, und das wäre dann, du kommst halt, das hat man ja auch gesehen, es gibt dann doch die ein oder andere tricky Abzweigung, wo dann zwei Straßen innerhalb von 2 Metern kommen.
Ja.
Entweder hast du dann genau einen Tripmaster oder du fährst da die falsche Straße rein.
Ja, und du kannst ja auch als, also man darf ja eins nicht vergessen, der Beifahrer kann ja meistens den Kilometerstand nicht sauber sehen. Der Fahrer muss sich auf andere Dinge konzentrieren und nebenbei muss man ja auch noch darauf achten, ob irgendwo irgendwelche Buchstaben hängen. Also von daher, das ist dann schon, also man, es ist eben so, immer wenn man ein Gespräch startet, merkt man, nee, man muss sich aufs Fahren konzentrieren.
Lass uns zusammenfassen, du warst überfordert.
Naja,
du warst also, nicht gefordert, du warst überfordert.
Nee. Also wir sind als Elfter losgefahren und wir waren ja auch dann tatsächlich relativ schnell recht weit vorne.
Ja, wir waren dann an zweiter Stelle zum Schluss. Ne?
Genau, und wir haben uns zwischendurch sogar noch eine Pause gegönnt und haben uns mal auf so eine schöne Bank gesetzt, die an
dem Feld stand. Da muss man fairerweise sagen, da kam ja auch lange nichts mehr hinter uns, weil die im Rotburg, die dritte große Kreuzung, da war dann plötzlich eine Tagesbaustelle.
Ja, die morgens übrigens noch nicht da war um 6, als die Strecke abgefahren wurde.
Ja, ist natürlich Wahnsinn. Dann schwierig, überhaupt noch wieder die Strecke zu finden, wenn man nicht ortskundig ist. Und ich kannte das Hafengebiet ganz gut, weil ich da mit Helge unheimlich viel für die ganzen Drehs immer rumgefahren bin. Und deshalb war mir das ganz schnell klar, wie wir fahren. Ja, die Hamburg-Rallye. Der Nachmittag besteht ja bei der Hamburg Oldtimer Rallye aus so einer Art Schnitzeljagd, wo man so, also man hat so Karten mit einer Aufgabe und da muss man irgendwas finden, hinfahren, fotografieren und sich mit sich davor fotografieren und dann mit einer WhatsApp schicken. Und auch die Aufgaben sind so formuliert, dass man erstmal überlegen muss. Mhm. Also Feuer und Wasser, bla bla bla. Und gemeint ist natürlich das alte Feuerwehrschiff im Hafen. Weil jetzt muss man natürlich aus dem alten Land auch in den Hafen kommen irgendwie.
Ja,
und wir haben ganz schnell gemerkt, dass hier in Hamburg ist der Verkehr rundherum zusammengebrochen.
Ja.
Du kommst, also die A7 ist komplett dicht, weil es ist eins der Hauptwochenenden, wo, glaube ich, haben nicht noch alle Bundesländer Urlaub? Ich glaube ja. Wenn dann in Dänemark Bettenwechsel ist, ne, dann ist hier geht nichts. Also über die A7 musst du nicht fahren. Und du kamst schon von Finkenwerder, der Zubringer auf die A7,
habe ich noch nie erlebt.
Der war schon doppelspurig zu an einem Samstagnachmittag. Ey, vollkommen krank.
Genau.
Also Elbbrücken sind komplett Baustelle, da ist es ein Nadelöhr. Da geht es über eine einzige Spur hinter in die Stadt rein. Und dahinter staut sich der Verkehr 20 Kilometer. Und alle versuchen irgendwie Nebenstrecken zu fahren. Es ist der blanke Horror.
Genau. Wir waren dann mit 2 Autos unterwegs, weil ich dann wieder meine V-Klasse genommen habe. und hatte mein Navi eingestellt. Jens hatte sein TomTom-Navi im Handy, auf das er immer so schwört. Aber beide Navis haben es halt nicht hingekriegt, weil es gab halt keine Möglichkeit, vernünftig über die Elbbrücken zu kommen.
Das TomTom hat immer wieder jetzt hier lang, da kannst du 3 Minuten sparen oder so, weißt du? Aber schlussendlich alles kacke gewesen.
Genau, und ich habe dann illegalerweise tatsächlich, man durfte nicht auf die Autobahn auffahren, kurz vor den Elbbrücken an der Peute. Und mir ist es dann zu bunt geworden tatsächlich. Ich habe dann gesagt, komm, ist mir jetzt egal, ich fahre jetzt hier durch. Habe es einfach gemacht, darf man wie gesagt nicht. Ist auch alles abgesperrt, war auch, trotzdem. Ja,
gut, die Frage ist, warum ist da abgesperrt? Also hier von der Stadt, wenn hier einer zuhört, ne? Das geht nicht. Man kann nicht einfach da absperren. Und die Navis wissen das ja gar nicht, weil das keine reguläre Sperrung ist. Richtig. Und wir sind ja im Kreis 3-mal an der Stelle wieder rausgekommen.
Ja, und dazu muss man sagen, und
nicht nur wir,
es ging um 50 Meter. Also es ging nur darum, von der Peute auf die Autobahn zu kommen. Das sind 50 Meter. Da standen 2 Baken und es gab keinen Grund.
Nee, es gab keinen Grund. So. Und es ging nicht nur uns so, sondern um diesen Knotenpunkt rum.
Sind alle rumgefahren. Ja.
Da ist ein Verkehr. Ich habe sowas noch nie gesehen da. Mit Wohnwagen gespannt und dies und jeder versucht irgendwie das zu umfahren und kommt an den Punkten, kann ich auf die Autobahn, steht dann da. Ja. Weißt du, fährst im Kreis. So, und auf der anderen Seite sieht es genauso aus und ja, also Horror, blanker Horror. Ja. Wir haben uns entschieden, abzubrechen und haben gesagt, ey, ganz ernsthaft, wir schulden unseren Zuhörern noch einen Podcast, einen neuen. Lass mal schnell in die Garage fahren. Aber das heißt schnell, lass mal in die Garage fahren.
Schnell war die erste Idee.
Und noch hier einen Podcast aufnehmen, damit wir mal wieder in Flow kommen. Ne?
Genau, und vor allem nach der ganzen Hitze, die wir heute erlebt haben, ist es hier unten ja wieder ganz angenehm.
Genau. Also, aber an der Stelle nochmal danke, Daniel, für die Einladung.
Perfekt.
Wir posten noch ein paar Bilder, ne?
Genau, ja, die Idee war ursprünglich, dass wir da abends vielleicht einen Podcast aufnehmen und ein paar der Mitfahrenden.
Ich habe gestern schon gelacht, da habe ich schon zu Frank gesagt, klar, wenn alle genervt von der Schnitzeljagd kommen, noch einen Podcast aufnehmen. Mhm. Aber was jetzt los ist, das hat ja gar keiner geahnt. Ich würde mal behaupten, dass ein Drittel der Leute gar nicht mehr da abends zu der Veranstaltung zurückkommt.
Ja.
Das schaffen die gar nicht.
Ja.
Wie denn?
Ja. Ich kann das
bleibst
nur,
du auch, oder kann das unterstreichen. Oder Spritmangel, du bleibst liegen. Weil dein Motor kollabiert, weil du im Stau stehst, keine Ahnung.
Ja, wie gesagt, das kann, ich will nicht sagen, kann keiner vorausahnen, also dass das am Wochenende jetzt an dem Samstag so alles
ein bisschen so wird. Das ist aber immer, ich bin ja schon viele Rallyes mitgefahren, ja, und ich bin immer der Meinung, viele Veranstalter machen den Fehler, nicht mal einen Sonntag zu nehmen, sondern es wird immer ein Samstag noch genommen, klar, und Samstag in Metropolen ist immer ein Nahkampftag. Irgendwas ist immer.
Ja, das stimmt. Ja,
entweder ist irgendwie ein langer Samstag und alle fahren in die Stadt zum Einkaufen. Dann, wir haben gerade in Hamburg extrem viele Baustellen in der Innenstadt, vollkommen unkoordiniert, totaler kranker Scheiß. Also ich fahre jetzt hier, wenn ich manchmal hier zur Garage 11 fahre mit dem Auto, ich denke, Alter, das gibt's doch gar nicht. Am besten kaufst du den Hubschrauber.
Ja. Ne?
Also wirklich unglaublich. Und wenn du dann noch in einer bestimmten Zeit eine Rallye fährst in so einem Ballungsgebiet. Also ich finde es ehrlich gesagt,
eigentlich wäre es ganz cool gewesen, wenn die Rallye im Zweifel, nämlich die durchs alte Land, vielleicht ein Ticken länger gewesen wäre und dann eben nachmittags trifft man sich irgendwo, weiß ich nicht, grillt eine Wurst. Genau. Das wäre wahrscheinlich für alle noch ein Ticken entspannter gewesen. Denn die, nochmal, das muss man sagen, die Strecke war top, das war wirklich schön. Viele Nebenstrecken.
Und ich muss auch sagen, was man selten bei einer Rallye hat, sehr, sehr exakt ausgearbeitet. Also dem Twin Master. Die Meterangaben, die im Roadbook, also die stimmten eigentlich immer, also wirklich auf den Meter. Ne?
Ja, das stimmt.
Das ist schon sehr, sehr gut gemacht, muss man sagen. Ne?
Ja.
Gut, jetzt sitzen wir hier und beglücken euch mit einem Podcast.
Genau. Bei dir ist ja auch was passiert in der Woche, in der ich in Spanien war.
Bei mir passiert immer was. Ne?
Über Spanien kann ich ja danach mal erzählen. Du hast, glaube ich, ein paar Autos verkauft, wenn ich das richtig gesehen habe. Das habe ich aber auch dann auch immer nur so.
Ja, ich habe sicher irgendwas verkauft.
Also was machst du ja auch manchmal, ne?
So. Ja. Und ich habe auch wieder einiges bekommen. Matthias ist noch im Urlaub. Ich glaube, jetzt stehen hier schon 8 Autos, die nicht fotografiert sind, nicht im Netz sind.
Ach, der ist immer noch in Italien?
Ja. Der ist in Italien.
Das gibt's doch gar nicht.
Bis nächste Woche ist er in Italien. Wenn der wiederkommt, ist hier Rabotti. Müssen wir mal Fotos machen.
Ne? Ja, musst du mal gucken. Ne? Nicht, dass Italien dann auch Hochrisikogebiet ist und er 2 Wochen in Quarantäne muss.
Ja, hier ist keine. Der ist ja geimpft, ich auch. Also hier Quarantäne, hier in der Garage ist nicht. Was ganz Tolles ist der Fiat Panda Sisley, der gekommen ist.
Ja, bei dem ich mir jetzt das allererste Mal tatsächlich meine Innenausstattung eines Sisley angucken konnte, wie sie auch wirklich gehört.
Original.
Denn der hat ja so Fransen an den Sitzen und also Autos mit Fransen an den Sitzen habe ich schon viele gesehen, aber das war dann immer ein kaputter Sitz. Hier ist es halt so, dass es original ist und so gewollt ist
Hast du
und
den Dachhimmel auch gesehen, diesen beigebraun?
ja,
Ja, geil gemacht, ne?
stark.
Also witzig, man merkt, der ist ja von 88 und das ist noch hier ein Panda mit Choke und mit gerader Front auch. Und man
Choke, im Übrigen, liebe Hörer, falls Sie das nicht kennen,
Kaltstart,
ne?
also das ist eine Kaltstartklappe. Also du ziehst an einem Hebel, der Hebel bewegt mit einem Drahtseil am Vergaser eine
Genau.
Klappe und die Klappe sorgt dafür, dass der Vergaser weniger Luft, in der Regel kalte Luft dann, weniger Luft bekommt und fetter läuft. Also ist es mehr Sprit dabei. Und es geht darum, dass der Wagen dann, wenn er kalt ist und mit weniger kalter Luft schnell anspringt und eine Betriebstemperatur kriegt, so eine Grundtemperatur, dann kann man den Choke wieder reinmachen.
Genau, manchmal ist es auch so, dass man den Choke so ein bisschen langsamer reinschieben muss, so
Jo.
in Stufen, so ein
Mein Mini
bisschen.
hat das auch, also mein Mini braucht das auch.
Ja.
Selbst egal wie warm es ist, auch im Sommer, ich muss den Choke ziehen und hier muss ich mindestens bis vorne, bis zur nächsten U-Bahn-Station mit Choke fahren, sonst mag der das nicht. Ne? So. Und interessant an dem Panda ist tatsächlich, die anderen Pandas, die hier waren, waren ja alles so 2001er, 98er, 2003er zuletzt.
Ja.
Und der 2003er und der 88er Sisley liegen 15 Jahre dazwischen. Ja? Und das merkt man aber auch. Das ist wirklich viel mehr Fiat Oldtimer, auch die Materialien, der Teppichboden. Und wenn du die Details anguckst, klar, dann hat er natürlich so geil patinierte alte Aufkleber an der Seitenscheibe von dem Erstbesitzer. Irgendwie war der Langläufer, glaube ich, von so Skiläufe so. Erstbesitzer 1928 geboren und der hat den gekauft für
Auch kaum
seinen.
zu glauben, ne?
Glaub, ja, irgendwann muss er geboren sein.
Ja.
Und der ist gestorben vor ein paar Jahren und der Wagen kommt jetzt von den Töchtern des Erstbesitzers. Und der hatte den gekauft fürs Ferienhaus. Der Wagen stand im Ferienhaus und deshalb ist der auch nur 26.000 Kilometer gelaufen. Was für ein Sisley, also findest du nicht, gibt es nicht nochmal.
Nee,
Ich
nee, nee,
im
nee, nee.
Internet auch nicht. Also ich habe keinen gefunden mit so einer Laufleistung. Bordnapp ist auch dabei. Auch das erste Libretto, also der erste Brief ist dabei, wo du auch siehst, dass nur dieser eine Besitzer drin war. Und sehr geil, die Bestellung ist noch dabei.
Ach cool,
Ja,
okay.
ist auch ganz cool. Schönes Auto. Ja, mal gucken,
Ja.
was der so kosten soll.
Ja, ich finde so stark, dass das wieder so eine Farbkombination ist, die ja heute wieder modern ist, ne?
Ja,
Also außen
so
in einem
Steingrau
Grau,
Metallic in den
genau, innen drin
beigebraun.
beige,
Ja, ist
genau.
total hübsch. Also der ist wirklich hübsch, der Wagen.
Ja.
Ich bin ein bisschen verliebt. Aber
Ja.
ich bin ja immer schnell verliebt. Und ganz ernsthaft, Leute, ich liebe mein Mini. Ich habe mein Mini rausgeholt, um diese Rallye zu fahren. Ich bin hier nur in der Garage vorne zum Tor gefahren und habe laut zu mir gesagt beim Fahren, es ist mein Auto. Weißt du, es ist so, ich steige in diesen Mini ein und ja, das ist es halt, ne? Das
Und der
macht
ist
man.
übrigens gar nicht so mini. Also wir haben da gut reingepasst nebeneinander. Das passt irgendwie klasse.
Ja,
Fühlt sich auch
also.
gut an. Also ist nicht so, dass das Auto innen eng ist.
Nee, der hat ja auch, gut, das ist ja eine alte Sitzgeneration und auch das Lenkrad steht anders wie in einem späteren Mini. Man sitzt da komfortabel drin. Die Sitze haben zwar keine Kopfstützen.
Ja.
Das sind diese alten, ganz
Ja.
einfachen Gestelle. Die
Sterben wie
sind
ein
aber
Mann.
tatsächlich bequem. Also auch selbst nach ein paar Stunden sitzt man noch gut drin, finde ich. Also ich finde die gut. Und Platz hast du eh, klar. Wenn du hin umklappst, kannst du das Sofa transportieren, logisch. 1000 Liter Kofferraum hat der, wenn du umklappst.
Krass.
Ja.
Krass. Ja, das
Ja,
kann
der
nicht jedes
Mini.
Auto von sich behaupten.
Was hast du?
Das
Was
kann
kannst
nicht
du?
jedes Auto von sich behaupten.
1000 Liter? Nee, nee,
Nee.
kannst nicht.
Ja, und während in Italien Pandinos gebaut wurden, gab es dann, gucke ich mal nach oben links, zur gleichen Zeit in Frankreich den kleinen Freund,
Ah
von
ja,
dem du eben
genau.
erzählt
Hier,
hast.
Baujahr 89 ist der. R5, auch mit Choke noch. Da gab es aber beide Varianten. Den gab es auch
Mist, ich
mit.
wollte gerade sagen, der hat doch keinen Choke mehr, oder?
Doch.
Ja, okay.
Und zwar, das ist der 1,4er mit Choke, der hat 60 PS. Und da gab es einen. Hat sofort einer geschrieben, falsche Leistungsangabe bei Facebook. Der hat nur 58. Kann sein, gibt es auch. Mit 58 PS ist es aber ein Einspritzer mit Cut. So, und das ist aber ein Cutloser. Und der hat 60 PS mit Choke, mit Vergaser. Eine deutsche Erstauslieferung, Bordmappe, Scheckheft, alles dabei. Auch ein älterer Herr, neu gekauft beim Renault-Händler.
Aha.
Und Auto ist schon, boah, 2001 abgemeldet worden und seitdem in der Sammlung.
Ja, krass.
Und ist komplett nachlackierungsfrei, also alles Erstlack und hat auch im jetzt Motorraum oder auch im Innenraum, der hat keine Abnutzungsspuren. Und das also das ist ja ein billiges Verbrauchsauto gewesen.
Ja,
mehr nicht. Das ist ein R5 GTR, Punkt. Mhm. Immerhin ein 6er mit 60 PS, der fährt ganz munter. Aber wenn du die Stoßstangen anguckst, vorne sind nicht mal Löcher in den Stoßstangen, um die Nummernschilder festzumachen. Das war wahrscheinlich geklebt oder so. Die Kunststoffteile, die haben auch hinten, ey, das ist unglaublich, wie dieses Auto über 30 Jahre so überlebt hat. Immerhin ist er ja dann doch 40.000 Kilometer gefahren worden. Vorher, ne?
Ja,
bevor
ja,
er in die Sammlung
ja,
kam.
Ja, ja.
Und das ist so ein, es gibt immer wieder so Autos, wo man genau weiß, wie der Besitzer drauf war. Hm. Wahrscheinlich, wenn es richtig geregnet hat, eh schon mal nicht rausholen. Hm. Bei gutem Wetter und dann wird immer geputzt und aufgepasst und wenn man irgendwo parkt, auch einen Meter vom anderen Auto weg, dass man nicht dagegen remmelt und so weiter. Und so einen Zustand hat das Auto. Also ganz, der ist ja auch relativ karg ausgestattet. Der hat nur eine Benzinuhr, der hat nicht mal Wassertemperatur, das ist leer, das Feld. Diese ganzen Felder, die sonst, der hat dieses schöne Armaturenbrett, dieses geschwungene.
Ja, ja, dieses geschwungene, genau.
Hat aber nur ein Tacho, 3-4 Idiot Lights
genau.
Und eine Tankanzeige, sonst genau. Nichts. Hat ein Radio und zwei Lautsprecher, eine Antenne, so ein Blaupunktradio drin.
Immerhin, ja.
Immerhin.
Aber auch die einfachste Variante damals von dem Blaupunktradio.
Ja, genau.
Ich weiß nicht, so, ich hätte fast gesagt ein Heidelberg, aber auf jeden Fall ohne alles.
Heidelberg also klingt zu viel. Nee, Heidelberg war immer gut, das ist sicher Heidenheim.
Heidenheim. Also ohne Kassette sogar, ne?
Nee, ohne Kassette, ja. Genau. Nee, faszinierendes Auto vom Zustand. Und auch da ganz komisch so die Reaktion, ne? Die einen schreiben viel zu teuer, der kostet 8,9.
Mhm.
Und die anderen schreiben so billig, der ist doch sofort weg. Gut, der ist noch nicht verkauft, der steht seit 2 Tagen hier. Ja, gucken wir mal.
Ja, ich habe ja auch noch so einen, allerdings eine Nummer älter, ein 84er, also noch der mit den alten Stoßstangen und der alten Optik. Auch so ein Auto, bei dem du genau weißt, wie der Vorbesitzer getickt hat, weil das Auto ist auch komplett im Erstlack. Das ist ein Pfarrer gewesen, der den gefahren hat. Und der war irgendwie versehrt. Also der hat auf jeden Fall ein Handgas gehabt. Nee, wobei, Handgas hat er nicht gehabt, aber keine Bremse, sondern eine Handbremse.
Ja.
Also übertragen auf.
Ja.
Und das ist ganz skurril. Es sieht aus, als wäre es so immer so gewesen, aber die Automatik wurde umgebaut von der Mitte auf die Lenksäule.
Ja.
Und man sieht das aber nicht. Also die Kulisse haben die einfach tatsächlich darauf gesetzt und ja, also fährt super das Ding, ist eben Automatik, hat dadurch auch den etwas größeren Motor und ja, klasse Auto, witziges Auto und eben auch genauso gepflegt. Ich habe den auch aus erster Hand gekauft, erster Brief und so weiter mit Checkheft und allem, was dazugehört. Und scheint so eine Leidenschaft gewesen zu sein von dem einen oder anderen, so einen alten R5.
Die R5-Fahrer, die, ne? So.
Ja, das ja. Sind auch die Autos, die tatsächlich in Spanien immer mal wieder auftauchen. Also R5 ist ja wirklich, wie du schon sagst, ist eigentlich so ein Verbrauchsauto, war aber unglaublich beliebt.
Ja.
Und hat eigentlich auch qualitativ einen sehr, wie soll ich sagen, sehr guten Ruf, ne? Weil die Motoren laufen super, die ja. Haben gar keine Probleme.
Nee. Nee, sind robuste Autos, ja. Definitiv.
Ja, ne?
Ja,
ja. Ja, genau. In Spanien gab es ja davon auch den, jetzt muss ich lügen, ich glaube, das war der Siete, ne, der den Hintern hatte.
Ja,
haben wir schon mal drüber gesprochen.
Ja,
der sieht ganz komisch blöd aus.
Viertürer
genau.
Mit Stummelstufenheck.
Genau.
Siete, aber gab es ja auch, den Fiat 850 gab es auch als Viertürer, auch
ja.
Mit Stummelheck sozusagen.
Ja. Ja.
Den Fiat 600 gab es schon als Viertürer. Das ist irgendwie... Andere Länder, andere Sitten. Man,
so.
Man will das halt so haben.
Ist so, ne? Ist so, ist so. Ist so, ja. Aber die sind lange nicht so gefragt und sind halt, wie gesagt, optisch irgendwie... Das Auto hier ist sympathisch. Also ein R5, ja, das ist schon was.
Ja, ich habe hier noch aus der Zeit, ja auch aus der Zeit, ne?
Ja.
Ein Jahr später, ja. Noch ein Peugeot 205 Rallye gekriegt in der Zeit, wo du weg warst.
Genau.
Was ganz speziell ist, so ein 205er Rallye, weil der... Ein 1,3-Liter-Motor hat mit zwei riesen Lebervergassern. Das ist kein Einspritzer. Bei uns war das offiziell ein Einspritzer, war es ein 1,9er Einspritzer.
Ach so, bei uns haben die anderen Motor genommen für den Rallye.
Ja, den 1,9er Einspritzer hier, Cut Euro 1 mit 103 PS.
Mhm.
Das ist die gleiche Leistungsangabe, die er hat. Er ist leicht getuned, der hat so 120 PS. Und der Wagen ist aber witzigerweise wohl schon immer in Deutschland, weil es ein ganz alter Brief. Und in diesem Brief aus Mitte der 90er Jahre steht drin, der Brief wurde ausgegeben auf Antrag, bla, alter Brief. Das heißt, davor muss es schon einen deutschen Brief gegeben haben. Das Auto ist Baujahr 90. Also das ist kein frischer Import, sondern irgendwer hat gesagt, also wenn den Rallye-Wagen, dann bitteschön den mit den Doppelvergasern. Hat er einen Überrollkäfig, hat einen ONS-Wagenpass, ein kürzeres Getriebe und ist rennfertig. Ne? Also kannst damit Slalom fahren, kannst damit Bergrennen fahren mit dem Getriebe. Und er hat trotzdem ein H-Kennzeichen. Ne?
Ja, stark.
Also kannst du alles mitmachen mit dem
Ding. Ja, stark. Ja. Ja, witzig ist das ja immer, weil du das so sagst, diese Autos, mir kommen die ja dann immer, wie soll ich das sagen, ich bin für die, so als Rallye-Fahrzeug, man fragt sich, wer hat sowas damals gekauft? Also wofür? Für welchen Einsatz tatsächlich dafür?
Ja, es gab ja diese Gruppe N, seriennah, und das ist halt Breitensport, ne? Mhm. Der Wagen war ja nicht so absurd teuer und rennfertig und rallyefertig hat der einen Bruchteil gekostet von so einem Werksrennwagen. Und konntest doch schon einiges mitmachen. Und der wiegt ja wenig. Der wiegt irgendwas mit 800 Kilo, der 1,3er Rallye.
Das ist schon Spaß. Aber das Thema Breitensport und Rallye und solche Fahrzeuge, das ist dann auch irgendwann in den 80ern vorbei gewesen, gefühlt. Ne?
Bei uns ja. Aber in anderen Ländern im Süden nicht.
Ja. In Italien, Spanien
gibt es eine ganz andere Szene. Auch wenn du jetzt mal auf YouTube dir so Bergrennen anguckst.
Ja, stimmt.
So in Italien und so. Das haben wir hier alles gar nicht. So, weißt du, das ist so eine... Die Szenerie ist eine andere irgendwie.
Stimmt. Ne? Stimmt. Aber wo wir bei den Franzosen gerade sind, ich hatte ja ein Bild gepostet von einem Renault 18 GTD. Ja. Habe ich auch relativ viel Resonanz tatsächlich drauf bekommen, weil viele Erinnerungen an dieses Auto hatten. Wo wir alle gesagt haben, das war ein gutes Auto, aber eigentlich total ausgestorben und in Deutschland fast gar nicht mehr zu sehen, so ein Auto.
Gar nicht mehr.
Und davon gab es ja auch eine sehr kräftige Version noch.
Ein Turbo.
Genau, da gab es ein Turbo mit 135 PS.
110 PS.
110?
110.
Okay, ja, cooles Ding.
Ich glaube, es ist ein 1,6er Turbo.
Mit so einer flachen Felge.
Genau, und die gleiche Felge wie der Fuego.
Genau.
Und dann hat er unten so schwarze, verlaufende Streifen gehabt,
richtig,
wo Turbo drin steht. Fand ich immer geil. Meistens waren die Silber oder Hellblau.
Silber oder Hellblau, genau.
Cooles Auto.
Genau, ja, fand ich auch.
Apropos cool, um sich ein kaltes Getränk aufzumachen, braucht man einen Flaschenöffner. Und bei der Rallye habe ich doch heute einen Flaschenöffner geschenkt gekriegt vom TÜV Hanse. An der Stelle, lieber TÜV Hanse, vielen Dank für den Flaschenöffner. TÜV Hanse war ja auch Sponsor von der Rallye und da habe ich gedacht, vielleicht treffe ich hier einen Ansprechpartner, aber es war keiner da. Es hat sich aber auch keiner mehr gemeldet bei mir vom TÜV.
Ja, schade eigentlich, weil du ja deine Unterlagen tatsächlich zur Verfügung gestellt hast, um das prüfen zu lassen.
Ja.
Und wir haben bis jetzt noch keine Resonanz bekommen. Also nach wie vor steht auch die Einladung, mal in den Podcast zu kommen und etwas dazu zu sagen. Weil wir würden schon gerne wissen, was ist denn jetzt richtig und was ist falsch. Und ich habe es gestern schon kurz am Telefon zu Jens gesagt, wenn man das wirklich dreimal liest, dann klingt das so wie, man bestellt ein Maxi-Sparmenü mit Cheeseburger und muss den Cheeseburger extra bezahlen. Das passt nicht. Also deshalb, wir hätten es gerne erklärt.
Ich glaube, da können wir lange drauf warten, Frank.
Ja, weiß ich nicht. Na, mal gucken. Vielleicht tut sich ja was. Vielleicht ist es ja auch so, dass bei der nächsten Rechnung schon was anderes draufsteht. Das wäre im Zweifel, finde ich, auch Klärung genug. Also dann war es ja schon
mal für einen guten Zweck.
Ja. Du meinst, sie kriegen kein Auto mehr, ne?
Von mir nicht.
Ja, naja, also falls ihr solche Erfahrungen habt oder da Themen habt, schreibt uns an. Der eine oder andere hat das ja auch schon mal getan. Auch wenn es so Fragen sind, gerade auch zu dem Thema Übernahme der Kennzeichen und welche Plakette bleibt drauf.
Habe ich jetzt wieder eine Anfrage, hat mich wieder einer gefragt.
Ja.
Habe ich das nochmal wieder erklärt, wie das funktioniert?
Ja. Ja. Aber wo es alles ein bisschen einfacher ist, ist natürlich in Spanien. Ne? Kommen wir mal drauf zurück. Ich habe mir ein paar Autos angeguckt und unter anderem, das Auto hat mir insgesamt sehr gut gefallen, hätte ich schon Bock drauf gehabt. 928S in hellblau Metallic.
Ah, ich glaube,
geile Kilometer, Farbe.
Aber den Kilometer schon,
und Bronze Metallic. Ja, jetzt kommt's. Pass auf, jetzt kommt's.
Also gut, ich kenne die Bilder, Leute, ne? Also.
Ja, ich habe noch mehr Bilder davon gemacht. Ich habe ihn mir ja dann angeguckt. Ja. Ich hatte ja erst nur die Informationen und dann sind wir hingefahren. So, mussten wir ein bisschen hinfahren. War ein Restaurantbesitzer, der den verkauft hat. Der hat ihn seit 2 oder 4 Jahren. Hat ihn jetzt so ein bisschen zum Laufen gebracht. Lackmäßig stand der Wagen insgesamt nicht gut da. Typisch spanisch nachlackiert, also so abgeklebt und Dichtungen teilweise mit einlackiert, da bin ich immer sehr empfindlich. Habe mein Lackschichtenmesser auch dabei gehabt, das macht ja immer einen besonders professionellen Eindruck. Ne? Ja. Ich nehme mein Lackschichtenmesser mit in den Urlaub. So, und dann kam halt die Geschichte, das Tacho würde auch nicht funktionieren, also irgendein Rädchen wäre da kaputt, das wäre ein typisches Porsche 928 Problem, aber die Kilometer wären echt. Und dann habe ich gesagt, was er meint damit, dass die Kilometer echt sind, woher er das dann weiß, weil das Auto ist Baujahr 81, 82 und er hätte ihn jetzt seit 4 Jahren, wie er denn das wissen würde. Ja, er kenne sich mit den Autos aus und er wüsste, wie vom Verschleiß her so ein Auto aussieht und innen, man könnte das ja sehen, das wäre alles noch gut und das Armaturenbrett hätte keine Risse und so, hat es auch nicht gehabt. Ist ja bei einem 928S alles beledert, also tatsächlich alles schön beledert damals gewesen. Die Sitze sahen auch noch ordentlich aus, aber, sorry Leute, ich habe auch Autos gesehen, die hatten 400.000 Kilometer und die Sitze und alles waren picobello, weil das siehst du diesen Autos eben nicht an, wenn die gepflegt werden, darum geht's ja. Und wenn sie in der Garage stehen und wenn sie auf Langstrecken genutzt werden. Also Fakt ist, der hat zwar beteuert, dass das stimmt, es gab keinerlei Nachweise, es war nichts nachzuvollziehen. So richtig, richtig gut kannte er sich dann auch nicht aus. Und was soll ich machen mit einem Auto, auf dem 57.000 Kilometer auf dem Tacho stehen? Ich aber nicht sicher sein kann, ob die Laufleistung echt ist, wie hoch sie ist. So, und dann zählt ja nur noch der Ist-Zustand.
Genau.
So, und dann guckst du dir das Auto an und dann siehst du auf der Beifahrerseite im Schweller war eine richtig fette Beule. Und diese Beule sah aber nicht so aus wie, ich sag mal, irgendwas gegengefahren oder so, weil da war auch noch der Original-Unterbodenschutz drauf. Also das war das Gute. Sie haben tatsächlich diesen Original-Unterbodenschutz, den der 928 zu der damaligen Zeit hatte. Sieht man immer so, dass das so abgesetzt ist und dann sehr riffelig. Das war alles noch erhalten, aber es war eine riesen Beule da drin. Es waren viele kleinere Beulen am Auto und der Lack war eben schlecht. Das bedeutet, so 928 neu zu lackieren, komplett in hellblau, Metallic und so weiter, mit Ausgleich, mit Beulen rausnehmen, dann waren die Beulen leider zum Beispiel hinten an der Heckklappe und im Seitenteil, ja, Heckklappe Stahl, Seitenteil Aluminium, viel Spaß dabei.
Ja.
Ja? So, und das sind halt so Punkte, bei denen ich sage, das ist für mich dann nicht mehr einzuschätzen. Das Auto hat den super Preis, 15,9 wollte er dafür haben, die hätte man auch für 15 gekriegt, aber Leute, wenn ein Profi euch erzählt, was man in einen 928S rein reparieren kann, dann macht ihr das auch nicht mehr.
Nee.
Dann nützt das nichts.
Nee.
Farbkombination, muss ich dir gestehen, hellblau Metallic mit bronzefarbenen Scheiben, die es ja dann übrigens, ich glaube, ab 82 nicht mehr gab.
Sieht cool aus.
Die sieht mega
aus. Ich habe die Bilder ja auch gesehen und ganz gefühlt, allein aufgrund der Bilder, Motorraum und Innenraum, ist das Auto vielleicht 157.000 gelaufen, aber nicht 57, das glaube ich nicht.
Ja, was ja für mich 157, wenn es echte nachweisbare wären, viel, viel besser ist als 57 gar nicht
nachweisbar. Ja, aber vor allen Dingen 157, so ein Auto kostet ja auch 15, 16, 9 eigentlich.
So, ja, kostet sogar mehr mittlerweile, aber
ja,
trotzdem.
Gut, aber das ist immer schwierig, also wenn man sich Autos anguckt,
ja,
man hat, also es gibt Autos, die sind so perfekt vom Zustand, da sagt man, okay, es gibt kein Checkheft, aber so what, das Auto, die Kilometer stimmen ganz einfach. Und man sieht das immer wieder an bestimmten Abnutzungsmustern, auch an den Sitzen.
Ja.
Und hier hinten steht der 928 GTS, der ist 120.000 gelaufen, der war ist im Innenraum besser.
So.
Im Zustand.
So, und ich habe drunter geguckt, dann siehst du am Endtopf, wo ich mich frage, warum sehe ich eigentlich am Endtopf Schweißnähte? Also hat das darin geklappert, weil das alles hinüber war und hat man da die Sachen rausgenommen. Also vor allem Endtopf für 928 ist nicht so teuer, also es geht.
Nee.
So, und das sind dann halt so Kleinigkeiten und wenn ich dann sage, der Scheibenwischer, der steht in der falschen Nullstellung, ja, mach ihn doch mal an. Und er geht nicht. Und er sagt, ja, der ging aber bis gestern oder so. Ist bestimmt nur eine Sicherung. Und dann denke ich so, ey, Leute, diese ganzen Sachen, lasst mich damit in Ruhe, ist bestimmt nur eine Sicherung. Ja, genau. Und eine Sicherung geht auch einfach so kaputt oder geht die vielleicht kaputt, weil irgendein Motor vielleicht nicht richtig funktioniert? Also, was sind so Dinge? Immer die gleichen Geschichten von solchen Menschen. Und dann lässt du es halt auch. Dann, verstehst du, hast du kein gutes Gefühl mehr dabei.
Nee, hätte ich auch nicht.
Dann musst du es lassen.
Ne? Ja.
Ja, was aber wirklich ein geiler Kauf war, und da war ich ähnlich verliebt, wie du wahrscheinlich jetzt in deinen Clubman bist, ist tatsächlich der Citroën BX. Also,
ach Quatsch, kannst du nicht in Citroën BX so verliebt sein wie ich in den Clubman?
Doch.
Das ist doch gar nicht so ein leeres Auto.
Doch.
Quatsch.
Doch. Ich bin total geflasht von dem Auto. Ich hatte das Glück, mein Onkel, ich hatte das gar nicht mehr in Erinnerung, der hat in seiner Garage eine Grube. Ich konnte da drunter gucken, das Auto ist tippitoppi, das ist richtig super. Es gibt ein paar Kleinigkeiten zu machen. Hinten die Hydraulikkugeln müssen neu. Die sind hart, aber das ist auch alles für einen sehr überschaubaren Preis machbar. Diese Hydraulikkugeln kosten irgendwie tatsächlich 40 Euro oder so. Insgesamt ist das Auto hat kein bisschen Rost, ganz, ganz viel Liebe hat er bekommen. Man konnte sehen anhand der Teile, dass er überall so kleine Bohrungen hatte für die Hohlraumversiegelung. Das heißt also, die haben ihn in frühen Jahren schon versiegelt. Ja, ich hatte es ja schon geschrieben, die hatten in jedes Teil, also wirklich in jedes Glasteil, inklusive der Spiegel, inklusive leider, in Anführungsstrichen, leider auch der Rückleuchten, haben sie das Kennzeichen eingeätzt. Ich bin mir nicht sicher, ob es geätzt oder graviert wurde. Auf jeden Fall, also der muss sein Auto geliebt haben, war auch ein Ersthandkauf tatsächlich. Das Auto ist in Vigo gebaut, also in der, was auch viele nicht wissen, in Vigo in Spanien, das ist dort in der Nähe in Galicien, ist das größte Citroën-Werk der Welt.
Echt?
Ja.
Nicht
ist
in
seit,
Frankreich?
Nee, ist seit vielen Jahren ist das Vigo, werden die meisten Citroën dort gebaut.
Das ist ja witzig.
Ja, das wissen die meisten nicht.
Nee, ich wusste es auch nicht.
Ja.
Und aber weißt du, warum ich es nicht wusste? Weil es mich nie interessiert hat.
Ja, ist ja, aber das ist eine Frage, die man sich stellen muss, weil beispielsweise bei einer Ente, glaube ich, ist es nicht ganz unwichtig, tatsächlich zu wissen, wo sie herkommt, weil die wurde in verschiedenen Werken gebaut. Und da gibt es natürlich dann noch unterschiedliche Dinge, auf die du achten musst, weil meistens natürlich es von der Fertigungsqualität her nicht überall gleich ist, was nicht schlechter in Spanien sein muss. Aber auf jeden Fall hatte mein BX bis heute wirklich sehr, sehr viel Glück, dass er in erster Hand blieb. Und der kommt bald nach Deutschland, den Transporteur habe ich schon beauftragt, der hätte ihn fast schon jetzt mitgenommen, als ich da war, aber da wollte ich noch eine Runde damit fahren und bin super happy damit. Und man muss echt sagen, diese 105 PS in so einem BX sind echt extrem munter und das Fahrwerk ist ein Traum. Also alleine dieses da rumspielen, hoch und runter und super, genial, tolles Ding.
Ja, schön, Frank. Freue ich mich für dich.
Kannst du mal sehen.
Schon Nummernschild reserviert?
Nee, ich hatte mal geguckt, aber so richtig was ganz Kluges mit BX19 oder so gab es nicht.
Gab es nicht BX19?
Nee, das wäre natürlich super. Aber irgendwas werde ich mit BX19 und dann vielleicht mal Fragezeichen eingeben.
Ja, ich habe mal noch reserviert HHYP10, aber dazu später mehr.
Ja, da war doch was. Da war doch was. Ja, du dazu erst dann mehr, wenn du deinen Trainingsantritt dazu hast, ne?
Das ist richtig.
Genau. Ja, und eine Sache habe ich mir in Spanien natürlich noch angeguckt. Die Bilder habt ihr auch gesehen. Wobei fast würde ich erstmal noch mal ein paar Worte loswerden wollen. Das fanden viele total genial. Ein 240D 3.0, den ich fotografiert hatte. In so einem, ich sag mal, etwas runtergerockten Zustand. Aber tatsächlich so vom Blech, ich habe den dann noch mal ein zweites Mal gesehen und habe ihn dann noch mal mehr in den Augenschein genommen, war der noch recht ordentlich. Ist auch ein Auto, was damals schon selten war und heute noch selten ist, ja. Aber auch trotzdem nie so einen Knallmarktwert bekommen hat. So wie, eigentlich haben ja alle Mercedes, die, ich sag mal, links und rechts eine Typenbezeichnung haben, also ganz pauschal gesagt, immer einen etwas höheren Marktwert. So ein 240D 3.0, der damals ja, ich sag mal, ein stattlicher Diesel war. 5 Zylinder, 88 PS, wenn ich mich nicht irre.
Speerspitze war das bei Mercedes.
Ja, genau. Aber trotzdem, so richtig, richtig Marktwert haben die nicht. Aber es war auf jeden Fall cool und viele sagten, oh, genau so mitbringen. Und da habe ich heute echt meine Probleme mit, weil ich glaube, wenn du heute so ein 240D 3.0 mit einem runtergerockten Klarlack hierher bringst und willst eine Haarzulassung, dann wirst du schon Probleme bekommen.
Ja?
Ja, weil die schon, das habe ich jetzt auch mehrmals gelesen, auch in Foren, dass es sogar Menschen gibt, die ein Haarkennzeichen haben und die das mittlerweile dann beim nächsten TÜV, der nächste TÜV-Prüfer sagt, pass auf Leute, hat keinen Haarzustand mehr, aberkannt.
Finde ich gut.
Ja,
wenn's, weißt du warum?
Ja.
Ich finde das gut, weil es geht doch tatsächlich darum, um den Erhaltungszustand und ist es historisch wertvoll.
Und stimmt.
Die Frage ist einfach, da kriege ich wahrscheinlich jetzt irgendwie bitterböse Zuschriften, Aber irgendwie so ein stinknormaler, ich sag jetzt mal ein Golf, ohne Extras, irgendwie dunkelblau und Stoffsitze, mit 180.000 Kilometern, ist aber nicht historisch wertvoll.
Also du hast recht, aber jetzt nimm mal den 240D 3.0, vielleicht ist er ein besseres Beispiel als ein Golf. Na gut,
der ist, per se ist der interessant, der Wagen, weil es den sehr, 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 sehr wenig gab damals und auch heute sehr wenig gibt. Und ich teile übrigens nicht deine Meinung, dass er nicht so, der hat schon einen richtigen Marktwert in einem Top-Zustand.
Ja, man sieht sie nur selten, ne?
Ja, aber ich würde im Top-Zustand würde ich ja 30.000 Euro dran schreiben.
Ja, ja.
Aber es gibt kein Top-Auto. Also ich kenne keinen.
Ich kenne auch keinen.
Ich habe mal einen verkauft vor ein paar Jahren. Tagan hat einen mitgebracht.
Ach.
Er hatte mal in Schweden zwei Stück gekauft, 2-8er. Die standen irgendwie in der Halle. Und das eine war ein US-Import, war ein Weizengelber 3.0.
Stimmt, da gab es die auch, ne?
Ja, ein Weizengelber 3.0 mit braunem Vinyl und Vollausstatter. Also hier mit Klimaanlage, E-Fenster, ja, cool. Mit einem US-Stoßstangen.
Ja, Wahnsinn.
Den habe ich damals ruckzuck verkauft. Und auch damals ist, das war im zweiten Jahr Garage 11, das ist 13, 14 Jahre her. Und der war ruckzuck verkauft, auch für einen hohen Preis in Anführungsstrichen damals schon. Also deutlich über 10.000 Euro. Also dieser 3.0er an sich als Modell ist schon sehr interessant, definitiv. Und das lohnt sich auch, wenn der wirklich rostfrei ist und die Technik ist top und der Innenraum ist gut erhalten, lohnt sich schon einen auch in Spanien zu kaufen, wo der Lack fertig ist und den neu zu lackieren. Und ich verstehe aber diese Vorgehensweise, diese Diskussion jetzt, die gab es ja schon öfters, dass nur wirklich gute Autos in einer bestimmten Zustandsnot ein H-Kennzeichen bekommen und auch halten sollen. Die Frage ist natürlich eine Definitionssache und das ist halt sehr schwierig, das ist so ein schmaler Grat.
Ja, total.
Weil,
zwischen Patina und...
Genau, ja. Weil auch ein top patiniertes altes Auto, ja, ist erhaltungswürdig und historisch interessant. So, aber auch da, das ist so eine Feingefühlgeschichte, ein patiniertes Auto ist halt aber kein kaputtes und kein verbasteltes, sondern es hat nur patiniert.
Genau, ja.
So ist wie bei meinem Mini, da ist der Dachhimmel innen drin, das ist ja wirklich patiniert, der Wagen. Aber der ist jetzt ja nicht kaputt oder irgendwie so, ne? Nicht, der sieht ja nicht so aus, wollten wir das H-Kennzeichen abreißen. So, und diese Gratwanderung ist natürlich die Frage, wer kann das?
Genau, weil es geht eigentlich gar nicht, du kannst das ehrlich nicht hundertprozentig am Zustand definieren.
Naja, weißt du, wie ich meine? Das sind verschiedene Sachen, die zusammenkommen. Das ist der Zustand, das ist die Modellvielfalt,
richtig.
Wurde das Auto viel gebaut.
Richtig.
Wie ist der Markt?
Das ist
und da komme ich zu dem Punkt, ich hatte letztens hier eine Diskussion mit der Classic Data über den Preis eines Fahrzeugs. Und ich habe dann da selber angerufen und habe mit einem Classic Data Mitarbeiter gesprochen über das Fahrzeug. Und bin am Telefon behandelt worden wie so ein, also ich sag mal so, die Classic Data sitzt schon auf dem hohen Ross, ehrlich gesagt. Also ganz schön hochnäsig. Und sorry, da ging es um den, da ging es um das Gutachten von Volvo 240, um den Marktwert.
Mhm.
Ja, und ich spreche einfach den Menschen, mit dem ich da gesprochen habe, und ist ja auch Schwachsinn. Du gehst auf die Seite und da gibt es bei der Classic Data, steht drunter, wer für was zuständig ist.
Mhm.
Der Mitarbeiter, der für Volvo und schwedische Fahrzeuge zuständig ist, der war gar nicht da. Also bearbeitet jemand, der laut seinem Bild da für Mercedes-Benz zuständig ist und BMW. Der bearbeitet jetzt ein Volvo. Dem spreche ich einfach ab, beurteilen zu können, was der Marktwert von so einem Fahrzeug ist. Also auch in der Zusammensetzung. Das ist genau so ein Beispiel. Mit diesem Werkspoilerkit, mit den Felgen, dem Lenkrad und so weiter. Lückenlos Scheckheft, komplette Historie, Deck, Hohlraum versiegelt, alles gemacht an dem Auto. So. Die Diskussion, aber dieses Gespräch, man hätte ja mal auf Augenhöhe darüber diskutieren können oder mal so, ja. Ich habe da so ein paar Fakten genannt und das kamen nur so Antworten so, naja, also wenn Sie meinen und ach, das kann ja jeder behaupten. Sowas kommt dann, solche Sprüche. Weißt du? Ey, sorry, ganz ernsthaft. Und dann, das Beste war, ich sage, ja, wenn Sie sich mobil umgucken, gibt es ja keinen Vergleich. Und dann sagt er, ja, in mobile gucken Sie ja auch nicht. Das wird Sie gar nicht interessieren. Ey, sorry, Sie sind Marktbeobachter. Wo wollen Sie sonst beobachten? In Bildzeitung oder was? So wie Sie sich verhalten, ja. Also, ganz ernsthaft. Ich habe dann so, ich habe versucht, ja, wie soll ich sagen, nett meinen Standpunkt zu erklären, aber schlussendlich war das so, ja, schön, dass Sie angerufen haben, aber hätten Sie auch lassen können. Ne? Und jetzt nochmal ganz deutlich: dieses Gespür, was der Markt will oder der Markt kauft oder auf welchen Preis der Markt ist bereit zu zahlen, das habe ich, das hat nicht die Classic Data. Die Classic Data darf gerne beobachten, was ich hier treibe. Ja? Die können auch gerne, gutes Beispiel war ja auch vorher die Diskussion in der Woche, auch Classic Data über den 280 SE Mercedes, den weißen. Ja, da stimmt. Haben sie dann auch das gesagt, ja, erzählt. Zustand 2 ist irgendwie 11.900 Euro. Und dann, ja, also wie Kaufvertrag, wenn ich Ihnen den schicke, ja, dann würden Sie ja, das wäre ja ganz, dann würden Sie es anerkennen, ja. Sorry, erstmal den Kaufvertrag schicken, klar, der Kaufvertrag beweist ja nur mal, dass ich es für 19.900 verkauft habe, das Auto. Aber schlussendlich, A, können Sie es mir auch so glauben, weil eigentlich hat der Kaufvertrag da nichts zu suchen. Die Daten gehen die gar nichts an. Also ja. Die, weißt du, so.
Ja.
Und dieses, der Marktpreis ist das, was bezahlt wird für ein Fahrzeug. Und wie ein Fahrzeug eingepreist wird oder angeboten wird, entscheide nicht die Classic Data. Aber es ist immer wieder die Diskussion, es wird versucht vorzugeben. Ja? Und diese Vorgehensweise, dieses Schreibtischtäterdenken,
ja, die sind ja das Marken, war das, was mir dazu eben eingefallen ist. Die sehen das Auto auch nicht.
Nee.
Die sehen auch die Emotionen nicht, wenn du unter so ein Auto guckst und sagst, sieht aus wie neu von unten, ja. Oder ist ja alles rostig, nee, oder alles unter Mundschutz.
Die sitzen also, am Schreibtisch und haben Daten, genau, vor sich.
Sonst richtig. Nichts, ja? Und dann sehen sie ein Volvo.
Die verkaufen einem, aber die Autos ja auch nicht.
Und dann sehen sie da ein Volvo mit diesem Bodykit,
ja.
Und sehen dann so, ich sag jetzt mal, leichtes Tuning an dem Fahrzeug und sagen, pff, weiß nicht, ob das Auto wirklich aufwertet, weil bis vor ganz wenigen Jahren war es bei einem Mercedes total abwertend, wenn der irgendwelche Spoiler-Kits von 10er AMG sogar...
Ja, heute aber nicht,
genau. So. Also da hat sich auch der Markt verändert, weil die Akzeptanz
von zeitgenössischem
Tuning total zugenommen hat.
Der Markt verändert sich permanent für die Autos, ich merke das ja selber.
Ja.
Nicht nur positiv, es gibt auch, ja, negative Beispiele.
Ja, ja, ne? Total.
Man muss englische Roadster angucken, ne? Muss,
ja,
auch drüber sprechen.
Ja.
Aber... Und das Gleiche ist bei dieser Haarzulassungsgeschichte, dieses Gespür, nur weil ich jetzt irgendwie als TÜV-Prüfer da stehe oder GTÜ oder whatever, ja, und habe einen langen Katalog von Gesetzen da liegen, kann ich doch noch längst nicht das Gefühl haben, was historisch wertvoll ist. Sondern ich weiß, ich kann das ja abarbeiten an Paragraphen, kann sagen, so und so und so ist der Paragraph, das Auto muss die Funktion so, ne? Aber dieses Gespür, wenn ich einen, zum Beispiel einen komplett patinierten VW Käfer von 1964 sehe, der nie lackiert wurde, der leicht matt im Lack ist, und dann sagt der eine, ja, der müsste neu lackiert werden, weil so ist er ja kein Zustand 2. Und so kriegt er aber dann kein H-Kennzeichen, weil das ja maximal eine 3 ist. Dann ist es halt Thema verfehlt. Und das so. Ist eine ganz schwierige und Geschichte.
Deshalb bin ich bin auch mit dieser Art und Weise der Zustandsbenotung nicht ganz einverstanden, weil die Zustandsbenotung bei jedem Fahrzeugtyp denselben Maßstab ansetzt. Und das ist halt nicht richtig, weil man muss halt eigentlich immer sehen, in welchem Spektrum gibt es dieses Fahrzeug überhaupt. Also ich fand das manchmal ganz gut, dass zum Beispiel in der Oldtimer-Markt bei manchen Fahrzeugen die Note 1 nicht vergeben wurde, weil die gesagt haben, es gibt so ein Auto nicht in der Note 1.
Ich sag jedem Kunden, Note 1 gibt's nicht.
Ja, Note 1 ist ein nicht benutztes Auto, bei dem aber immer jede Wartung gemacht wurde, sodass er sofort nutzbar wäre, neue Reifen und so weiter.
Note 1, das wäre Note 1. Note 1 ist ein fabrikneues Fahrzeug. Der Zustand. Punkt.
Ja.
Und fabrikneu ist, ja, natürlich direkt, ja, benutzbar, ja, zulassungsfähig, blub, blub, blub. Solche Autos gibt es so gut wie gar nicht.
Genau.
Da gibt es eine Handvoll in irgendwelchen Sammlungen und das war's.
Selbst, ja, die ZR1 ist, könnte man sagen, Note 1 gewesen, weil die keine Kilometer hatte, weil die neu war, die du verkauft hast. Aber Note 1 dazu gehört dann eben auch, dass eine Wartung und alles jetzt dran gemacht ist und eben auch neue Reifen drauf sind, damit das auch wirklich ein Auto ist.
Nee, jetzt ich sofort nur nutzbar. Ich tue mich da ganz schwer mit. Also ich bin da gar kein Freund von dieser Note. Auch wenn ich Gutachten, ich kriege ja viel zugeschickt. Alle paar Tage kommt ja irgendein Gutachten reingeflogen von irgendeinem Auto, was zu verkaufen ist. Und gerade die Gutachten, wo zum Beispiel Zustand 1 minus schon steht, ne? Mhm. Die lese ich aber ganz genau, da bin ich aber ganz, ganz picky.
Ja, klar.
Weil das kann es nicht geben.
Ja, vor allem ist natürlich die Erwartungshaltung desjenigen, der das dann irgendwann mal kauft, genauso. Der genau. sagt dann eben auch hier, warum eins, ne?
Genau.
Ja, also ich finde, die Zustände der Fahrzeuge sind halt unheimlich unterschiedlich. Ich habe da gerade eine Diskussion auch gehabt in der WhatsApp-Gruppe, in der ich bin, mit den 500es und E500, weil die dann auch gesagt haben, na, ich suche immer noch den in Zustand 3 bis 4 für unter 20, weil es die halt auch nicht gibt. Nee. Aber die meisten sind halt, ehrlich gesagt, im Dreierbereich. Also fast alle sind im Dreierbereich.
Die Zustände.
Ja, ja, der 500es und E500. Die, ja, so, ja. die sind eigentlich nicht 2 plus, 2 ja. minus steht oft dran. Aber dann sind sie eben auch schon ein paar Mal lackiert, dies, das, jenes. Ist schon kritisch bei dem Auto, das genau zu bewerten. Ist, ne? ist. So, und die Preise, klar, jeder denkt, sein Auto ist 40 wert und ist dann immer total ernüchtert, wenn er dann irgendwie von jemandem, der vielleicht ein bisschen mehr über solch ein Auto weiß, eben auch genau die Punkte genannt bekommt. Ne? Also, ja, von daher ist das nicht so einfach. Also Zustandsnoten bin ich auch kein großer Fan von.
Man muss das werde ich immer gefragt, nehmen. Auch in Mails. Wie würden Sie, welche Schulnote würden Sie dem Fahrzeug geben? Das beantworte ich nicht per Mail. Das, der eine oder andere wird dir einen Strick draus drehen wollen hinterher, weil du da schriftlich irgendwie eine Note, und das kann man so auch nicht sagen.
Musst du sagen, mangelhaft, weil für mich zählt Leistung und er hat zu wenig Leistung.
Genau, richtig. Nee, es ist eine schwierige Geschichte. Ne? Also, und genau wie diese Classic-Data-Sache, also so wie, für mich braucht das ja da eine Reform, ne? Und nicht Classic Data, sondern es muss noch irgendwie ein System geben, aber wir haben es noch nicht erfunden.
Tja,
keine Ahnung.
Tja,
vielleicht, so, das ist aber auch kacke.
Vielleicht, genau, vielleicht wird es mal Zeit dafür.
Ja, wird Zeit dafür, weil so ist doch scheiße.
Ja. Was mich übrigens viele gefragt haben, ist, warum ich nicht dich frage, welches der richtige Wert ist für den Volvo, den ich mir angeguckt habe in Spanien.
Ja, habe ich gelesen.
Stimmt ja auch, aber ich wollte ja auch mal eine andere Meinung. Jens Meinung kenne ich ja meistens. Er war schon nicht besonders begeistert, dass er den PRV-Motor hat. War ja ein 67 GLE, den ich mir dort angeguckt
also,
habe.
Also ich sag nochmal meine Meinung zum Auto.
Ja.
Farbkombi mega, ganz seltene Farbe. Mhm. Gab es hier, glaube ich, so auch
braun-rot,
gar nicht. So braun-rot-metallic mit dem beigen Leder. Tolle Ausstattung auch, Schiebedach, Klimaautomatik, das Radio mit dem Soundsystem, Equalizer und so weiter. Die Alufelgen, also wirklich ein schönes Auto. Von den Eckdaten in Ordnung, aber auch kein Brecher.
Nee,
weißt du, das ist so, wie soll ich sagen, ich hatte ja hier diesen 760 Turbo mit den nur 70.000 Kilometern aus erster Hand, der von diesem Arzt da in Darmstadt kam. Das ist dann schon wieder eine andere Liga.
Das weißt stimmt.
Was ich meine?
Ja, ja, das stimmt. So,
und dem fehlt von den Eckdaten her, außer dass er eine tolle Farbkombination hat, einfach das Besondere. Und deshalb sehe ich den preislich, tue ich mich schwer, dass da eine 1 vorne dran steht im Verkauf bei so einem Auto.
Ja, 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 sehe ich auch so. Also,
so, jetzt muss man aber fairerweise sagen, der geforderte Einkaufspreis war ja auch dementsprechend.
Genau, genau.
Also der Wagen war sehr fair eingepreist.
Genau.
Also das muss man definitiv. Also
genau.
Das, und die das wäre ein fairer auch, Kauf.
Genau.
Ja?
Und die aber, Idee war auch, ihn selber zu fahren.
Ja.
Aber ich habe dann halt gemerkt, ich bin ihn ja gefahren. Und was ich halt gemerkt habe, ist, es wäre am Ende kein Auto, was ich ständig fahren würde, schon gar nicht bei dem, was ich habe.
Ja.
Und er fährt sich eigentlich dadurch, dass er eben diesen, also ich weiß nicht, ob es am Motor liegt, die Dreigang-Automatik, nee, ist eine Viergang?
Nee, ich glaube,
Dreigang-Automatik, genau. Er fährt sich halt so ein bisschen Ami-mäßig, ne? Hat einen Overdrive, der auch funktionierte, das habe ich so ein bisschen ausprobiert, ist ja, ja ganz interessant, wie das so ist, mit Knopfdrücken kannst du ihn ausschalten,
ja. Ne?
Und aber es waren eben auch so ein paar Sachen dran, die nicht funktionierten. Ne? So Klimaautomatik, Lüftung funktionierte nicht. Auch da kam wieder dieses Thema, ist bestimmt nur eine Sicherung. Die haben ja diese Sicherung im Armaturenbrett.
Nee,
aber dann habe ich gesagt, wer repariert mir eine Klimaautomatik?
Kein Problem.
Ja, ist alles kein Problem.
Das ist kein Problem, kostet nur richtig Geld.
Genau. Ne? Genau. Und ja, ansonsten war der trotzdem, war der cool.
Weißt du, was das Blöde an dieser Art Klimaautomatik ist? Der hat ja nur einen Hebel zum Schieben zur
Richtig.
Seite. Und entweder funktioniert das oder nicht. Du hast Richtig. Aber keine andere Chance.
Genau. Und ich habe ihm
das
halt auch
gesagt. Das ist wie bei Mercedes bei der Klimaautomatik. Du hast da keine Chance. Hast du die kleine Klimaanlage, so ein W126, dann geht die halt mal nicht, weil es trotzdem ein Heizungsregler. Weißt du?
Das ist ja der Punkt. Genau. Und hier ist es halt so gewesen, dass auch das Gebläse nicht funktioniert. Und wenn du kein Gebläse hast, dann regnet es und dann hast du eine beschlagene Scheibe und dann stehst du da.
Ja.
Das kannst du alles vergessen. Gut. Nochmal, wäre ein Thema gewesen, dem hätte er sich auch nochmal annehmen wollen, sagte er, vorher. War ein super, super netter Verkäufer, das war der Vater des Besitzers Und der wiederum hat uns ja einen kleinen Einblick gegeben in seine kleine Sammlung, die er da hatte. Mit super, ich sag mal, wirklich interessanten Fahrzeugen, einem Exportkäfer aus den 60ern, oder war es sogar aus den Ende 50ern. Dann im Buick Super 8 mit dem reinen 8-Zylinder-Motor, Wahnsinnsteil. Und ja, hatte noch einen Strich 8 Coupé dort stehen und toll auch der 64er Lincoln Continental in hellblau. Ein Wahnsinnsauto, viertüriges Cabriolet mit ja Wahnsinnsdach. Aber doch, finde ich schon super lässig.
Geht mir nicht nahe.
Ja, den finde ich ja? Heiß, ja. Insgesamt, weil das ist halt so eine Erscheinung und allein diese Idee, viertüriges Cabriolet, das so durchzuziehen, ohne eben auch, ja, mit einer stabilen B-Säule.
Genau, Wahnsinn. Die fehlt ihm auch. Wenn du mit auf dem Bordstein parkst, bricht die Karre durch.
Ja, das behaupten viele, aber der ist schon kräftig gebaut, das Ding. Der wiegt richtig. Das war schon cool. Aber wo du das, nochmal zu dem PRV-Motor, vielleicht da nochmal ganz interessant. Also es war ja ein Motor, den Peugeot, Renault und Volvo zusammengebaut haben. Und ursprünglich sollte das ja mal ein 8-Zylinder werden. Und dann kam die Ölkrise und dann haben die gesagt, Mist, Ölkrise, 8-Zylinder wollen wir nicht, also machen wir 6-Zylinder. Und deshalb ist der aber im gleichen Winkel wie normalerweise ein typischer V8, 90 Grad. Ist also 90 Grad 6-Zylinder V-Motor, völlig untypisch für einen V6. Und er fühlt sich aber auch so ein bisschen an wie ein 8-Zylinder. Also damit ist gemeint, gerade mit dieser BorgWarner-Automatik, das Fahrgefühl war Ami irgendwie, als ich den Wagen gefahren bin. So ein, aber auch nicht so richtig cool. Also ich kann mir schon vorstellen, mit einem, ich sag mal, Volvo-Motor hat der Wagen nochmal einen anderen Charakter.
Ja, als Turbo.
Ja.
2,3er Turbo, wie der GLE, also 67, den ich verkauft habe. Das ist ganz cool.
Ja.
Naja, ist du Wunschkonzert, ne? Weil auf der anderen Seite, find mal so einen frühen 760er in so einer Farbkombi, das ist schon nicht so einfach.
Also wenn jemand Bock auf das Auto hat, soll er mir Bescheid sagen. Ich habe den Kontakt nach wie vor, das Auto ist nicht verkauft. Genau. Und im Preisbereich war der wirklich sehr, sehr fair.
Ja. Bevor Frank den sich angeguckt hat. Frank schlägt natürlich richtig einen drauf.
Nee, ich schlag gar nichts drauf. Mir ist das relativ egal. Ich habe die Möglichkeit, den da, ich sag mal, zu kaufen und ich weiß, wo er steht. Interessanterweise, ich habe das ja aus Deutschland schon vorher versucht, den anzurufen. Das ist halt meistens übrigens der Fall. Wenn man aus Deutschland in Spanien jemanden anrufen, der sieht eine deutsche Nummer, geht er gar nicht ran. Da hat er gar keinen Bock drauf, weil auf dieses Gesabbel keine Lust, weil er das auch für sehr unwahrscheinlich hält, dass jemand für, ich sag mal, für so ein Auto dann da nach Galizien kommt, das dort kauft, blablub, gehen die gar nicht ran. Und dann nachher, mein Vater hat dann nochmal angerufen dort, auch mit seiner deutschen Handynummer, hat nicht geklappt. Mit einer spanischen Handynummer ist er sofort reingegangen.
Witzig.
Ja. Ist aber so. Die haben da keinen Bock drauf. So. Ja.
Andere Länder, andere Sitten.
Andere Länder, andere Sitten. Ganz genau. Ja, so war das. Nee, und von daher war ein schöner Urlaub. So viele Klassiker waren es am Ende doch nicht. Was dann nochmal so ab und zu fährt, da habe ich aber auch kein Gefühl für, was es wirklich viel gibt, sind diese Land Rover Santana. Und zwar auch alte Cabriolets und so.
Ja.
Aber das sind auch alles so, weiß ich nicht, genau. So Militärgurken. Das sind auch teilweise die alten Polizeiwagen, ne?
Weiß ich nicht genau.
Ja. Und Land Rover Santana, ich weiß auch nicht, die haben ja nicht annähernd die Markt wie normaler Land Rover, nee, glaube ich, ne?
Weiß ich nicht, trifft's. Weiß ich nicht.
Weißt du auch nicht?
Nee.
Hast du auch noch nie einen gehabt?
Nee.
Ja, naja, die wurden ja lange gebaut.
Ich will auch keinen.
Nee?
Nee. Ist nicht mein Thema.
Nee, der letzte Land Rover, den du hattest, naja.
Das war der einzige.
Ja?
Ja, das ist nicht mein Thema. Also Land Rover halte ich mich ein bisschen fern.
Okay.
Werden mir öfters ja angeboten, aber ich will nicht so richtig. Ich mag die auch nicht. Ich finde die fahren wie Traktoren, die Autos.
Absolut. Absolut, ja.
Und
absolut.
Irgendwie, ich keine Ahnung, ist nicht mein Thema. Macht ja nichts, man muss ja nicht alles mögen und forcieren. Ja, nee.
Ja. Drum eben. Ansonsten würde ich mal vorschlagen, wir spielen nochmal eine Runde Quartett-Roulette. Haben wir beim letzten Mal nämlich nicht gemacht.
Machen wir eine Runde, komm.
Wir haben nämlich hier, was denkst du? Das wird so Anfang,
das heißt
Anfang,
Autos.
Genau, das wird so Anfang 70er Jahre sein?
Ja.
Würde ich auch sagen. Ich lasse dich mal entziehen hier. Oh, guck mal hier, ich lege hier die Karte weg. Spezialistenpass Nummer 52622, zugleich Supertrumpf. Der Inhaber dieser Karte ist... Ja. Autospezialist. Spezialist für Autos steht hier. Die könnte man dir ja mal hier so, ich könnte mal ein Bild machen, könnte ich die so vors Gesicht halten.
Spezialist.
Ja, genau. Spezialist für Autos.
Ja.
Es wäre.
Oh.
Das wäre was für deine Homepage.
Echt so. Das ist echt geil. Spezialistenpass.
So, soll ich raten? Aus welchem Land?
Deutsche Land.
Okay, ein Ford?
Ja.
Ah. Aber nicht der Ford, der vorne drauf ist, ne?
Nein.
Puh, ja gut, das ist was, dann kommt jetzt so ein Ding, so 20M, 17M.
57 PS.
Ja, give me more.
Naja, ist ein 1300er.
Das heißt, das ist ein Escort?
Richtig.
Ah, okay.
Ein Hundeknochen.
Also Hundeknochen.
Ein Hundeknochen-Escort, ein 1300er in Senfgelb auf dem Bild. Der steht hier an der Rennstrecke, ist ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt, mit 57 PS, aber habe ich ja hier einen verkauft. Vor anderthalb Jahren hatte ich einen hier. In Wasserblauen, noch zum Teil mit
Kann Erster, ich mich noch an die Bilder erinnern.
Mit Pappdeckelbrief aus zweiter Hand. Hatten zwei Hausfrauen nacheinander das mal eingetragen.
Auch wieder Hausfrauen.
Okay. Ja, und das Krasse ist, der war ja in so einem wasserblauen Metallic mit braunem Innenraum. So komplett untypisch. Es hätte ein italienisches Auto sein können, weißt du? Mhm. Aber so hat es ja kein Deutscher gekauft. Mhm. Doch, mhm. Hat damals. Mhm. Ne? Und der war im exzellenten, ungeschweißten Zustand. Also fantastisches Auto. Ja. Ja, auch ganz charmant. Ich fand die Form nie schlecht. Ich mochte über den RS 2000 da vorne. Die fand ich immer cool.
Ich fand die auch immer schön. Also ja. Die haben so einen leichten Hüftschwung gehabt, ja, die Autos.
Ich mache die vorne, diese Hundeknochen vorne nach. Finde ich geil.
Finde ich auch cool, aus. Ja.
Und gerade als RS oder auch hier als Mexiko oder 1600 GT.
Stimmt, so, die gab's.
Ja, ganz genau. Cool.
Ja, ganz cool. Wo du gerade Hausfrauen sagst, ich hau noch mal einen raus. Die habe ich denen vorhin schon erzählt. Also wir stehen gestern in dem Finger vom Flieger. Ne? Und meine Frau sagt zu mir, oh, guck mal, da ist eine Frau im Cockpit. Und dann sagt meine Tochter, vielleicht macht die das sauber. Okay, komm. Sorry, Leute.
Show wie Frank lacht ich, schon
das,
seit
ich
gestern
hab, ich habe doch nichts darüber. Damit zu tun. Ja, klar lache ich darüber. Ich muss doch lachen. Die hinter uns und die vor uns haben auch gelacht. Irgendwas ist schiefgelaufen. Achso, ich muss ja ziehen.
Ja, genau, du musst ziehen.
Irgendwas ist schiefgelaufen. War tatsächlich eine tolle Pilotin. Ist ganz super geflogen.
Ja?
Selbst für mich, ja. Ich habe ja ein bisschen Flugangst. Ich fliege nicht gerne. Das ist immer nervig. Oh ja, guck mal, das ist was Schönes. Also, ich hätte jetzt fast gesagt...
Kommt aus Italien?
Nein.
England?
Nein.
Deutschland?
Nein.
What? Frankreich?
Richtig.
Ein Chrysler?
Ein Simca meinst du? Nein. Nee. Ich gebe dir einen Tipp. Die Typenbezeichnung hat ein 0 in der Mitte.
Ein Simca?
Nein.
Ein 1301. Nee. Ein Peugeot.
Ja, klar.
404.
Nein.
304.
Nein.
204.
Nein.
504.
Richtig.
Limousine.
Ja.
Geil.
Finde ich auch geil.
Ja, war ich, und zwar...
Comic.
Nee, besser. Mein Führerschein. Ich habe meinen Führerschein gemacht bei Lutz Koch in Darmstadt. Geile Fahrschule gewesen damals. Der hatte Peugeots. Alle Fahrschule hatten Golf Diesel. Lutz hatte Peugeots. Und der hatte gerade neu ein Peugeot 205 Diesel.
Ja.
Und der hatte ja 60 PS und ein munteres Auto. Der war in so einem Bronze-Metallic, ein Viertürer und hatte oben dieses riesen Glasdach.
Mhm, genau, stimmt.
Und alle haben einen Führerschein auf so räudigen Golf-Diesel ohne Extras gemacht. Und Lutz Koch kam mit diesem Peugeot an, mit getönten Scheiben, so braunes Glas und diesem großen Schiebedach und so weiter.
Stimmt, das war so ein großes Glasdach, was du komplett nach hinten
schieben konntest. Ja, mit so einem Griff vorne.
Genau.
Und Fahrstunde also in diesem Peugeot 205. Und der musste, glaube ich, entweder war der Inspektion oder irgendwas war. Und er hatte noch einen alten 504 Diesel.
Mit Pedal?
Ja, als Fahrschulwagen.
Ach, wie geil.
Und dann musste ich, eine Fahrstunde musste ich mal in diesem Peugeot 504 Diesel machen. Das werde ich nicht vergessen.
Das war das ein geschalteter?
Ja. Okay. Handgeschalteter 504 Diesel. Das war die Überlandfahrt nach, ich glaube, nach Weiterstadt raus. Nee, nicht Weiterstadt, in die andere Richtung. Wie hieß das damals da? Richtung Offenbach, so zwei Orte irgendwie. Und da wurde dann so ein Mädel abgeholt und auf eine Schnellstraße gefahren. Die hieß B sowieso Richtung Darmstadt wieder.
Das Mädel?
Ich saß dann hinten drin und die Tür hatte dann ihre Fahrstunde.
Okay.
Und dann hat die immer dann hat Lutz Koch Gas gegeben, weil sie immer nicht gefahren ist. Und hätte das Gaspedal durchgetreten da auf der Bundesstraße. Es war so eine in der Mitte, irgendwie so eine Halbautobahn praktisch, ne? So Richtung nach Dieburg ging es, glaube ich, raus, diese Schnellstraße. Darmstadt-Dieburg irgendwie. Und das war total geil. Der Diesel qualmte wie die Sau, weil Lutz ja Vollgas gab. Diese alte Vorkammer-Diesel. Und sie war da am Schreien, nein, nein, nein. Weil das Ding hatte gerade mal auf 80 beschleunigt, weißt du? Werde ich nicht vergessen. Das war meine Fahrstunde 504er.
Witzig. Ich habe deshalb gefragt, weil war das bei dir auch so? Ich meine, das war bei mir so. Ich musste auch eine Stunde mit einer Automatik fahren.
Nee, gab's damals noch nicht.
Ja, aber also bei mir war es so, dass ich habe Fahrschule gemacht auf einem Golf 3. Ein Golf 3 GTD war das. In Soltau, Fahrschule Sander. Und der hatte für die Automatikfahrt hatte er einen 230E 124er.
Geil.
Das war schon ganz cool, so damit eine Runde zu fahren. Aber auch was ganz anderes Fahrgefühl nochmal.
Ja.
Ja, von daher.
Aber wo Automatik, ich fahre jetzt meinen neuen Volvo nach Hause.
Ja, und ich steige jetzt in meine wunderbare V-Klasse, die jetzt Tiefgaragen gekühlt ist, weil ich durfte nämlich hier drin parken. Danke dafür nochmal.
Gerne.
Und wir wünschen euch eine schöne Woche und wir sind wieder da.
Juhu. Bis bald.
Macht's gut, ciao.
Tschüss.
Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de, falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt. Genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.